Ganz bestimmten Grund. Bei Ernst von Herrenroder waren dies wahrscheinlich jene 10.000 Gulden, die als Trudis Mitgift so rasch wie möglich in seine Truhe wandern sollten. Mich stört, dass er darauf drängt, das Geld sofort zu erhalten. Es würde doch reichen, wenn er es bei der Hochzeit bekommt, sagte Michel. Daher traue ich ihm nicht. Vielleicht braucht er die Summe dringend und kann sie sich von keinem anderen leihen, erwiderte Marie. Dies mag stimmen. Trotzdem frage ich mich, weshalb Ernst von Herrenroder ausgerechnet uns dieses Angebot gemacht hat. 10.000 Gulden sind viel Geld. Wofür braucht er es? Auf diese Frage wusste auch Marie keine Antwort. Schließlich fasste Michel nach Maries Händen und lächelte sie an. Sollte er einen Boten schicken oder schreiben? So teile ihm mit, dass wir ihm erst Antwort geben können, wenn ich aus Ungarn zurück bin. Das mache ich. Marie lächelte nun auch und ließ es gerne zu, dass Michels Hände immer fordernder über ihren Körper glitten. Schließlich bat sie ihn, ihr aus dem Kleid zu helfen und streifte dann ihr Hemd ab. Obwohl sie nicht mehr jung war, hatte sie eine glatte Haut, einen gut geformten Hintern und feste Brüste. »Ich bin ein glücklicher Mann«, sagte Michel, »denn ich habe ein ebenso schönes wie kluges Weib. Und ich einen wunderbaren Mann, mit dem es sich auch mal wunderbar streiten lässt.« Marie umarmte ihn und rieb ihren Oberschenkel an dem seinen. »Du weißt die Lust eines Mannes zu entflammen«, meinte er lachend und zog sich aus. Dann hob er Marie auf und trug sie zum Bett. Es war, als wollten beide ihr Zerwürfnis vergessen machen, denn sie gaben sich voll ihrer Liebe hin, bis sie beide erschöpft nebeneinander einschliefen. Am nächsten Morgen stieg die Frühlingssonne strahlend über dem Horizont auf und vertrieb die letzten Schatten, die Michels Entscheidung, König Friedrichs Ruf zu folgen, herbeigerufen hatte. Marie wurde vor ihm wach, wusch sich und zog ihre Kleider an. Als sie ihre Schlafkammer verließ, herrschte in der Burg bereits reges Treiben. Ihr Blick nahm alles wahr, doch sie entdeckte weder Nachlässigkeiten noch Fehler. Die Leute arbeiteten gut, und das stellte sie zufrieden. Hannes, den treuesten und zuverlässigsten Knecht auf Kiebitzstein, wies sie an, die Waffen und Rüstungen für Michel und seine Schar zu überprüfen und reparieren zu lassen. Nachdem sie auch der Köchin und den Knechten aufgetragen hatte, einiges für die Reise vorzubereiten, ging Marie in die große Halle und sah dort ihre Töchter Trudi und Hildegard mit der Ziegenbäuerin am Tisch sitzen. Dieser war noch nicht gedeckt, da erst aufgetischt wurde, wenn Michel oder sie selbst erschienen. »Guten Morgen, ihr drei. Wie geht es dir, Hiltrud?« Marie klang ein wenig besorgt, da ihre Freundin erst vor wenigen Wochen ihren Mann verloren hatte. »Das Leben geht weiter«, antwortete Hiltrud mit einem Schulterzucken. »Thomas und ich haben brave Kinder, die, nachdem ihnen der Vater genommen wurde, ihre Mutter umso mehr brauchen. Stimmt es, dass Michel wieder in den Krieg ziehen will?« Diese Frage verriet Marie, dass die Freundin trotz ihrer Trauer auch an ihrem Schicksal teilnahm und nickte seufzend. »König Friedrich hat etliche Ritter aufgerufen, ihm gegen Ladislaus von Polen beizustehen. Als Reichsritter und damit nur dem König verpflichtet, kann Michel sich diesem Ruf nicht entziehen.« »Das tun genug andere«, murmelte Hiltrud. Sie kannte Michels geraden Sinn und wusste, dass er leicht gegen wendigere Männer ins Hintertreffen geriet. In der Hinsicht war es gut, dass er mit Marie eine Frau hatte, die sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen ließ.
»Hat Papa etwas über Graf Ernst von Herrenroders Vorschlag gesagt?« fragte Trudi, die aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her rutschte.
Sie war 14 Jahre alt und versprach, ein hübsches Mädchen zu werden. Obwohl sie sich alles andere wünschte, als Kiebitzstein in absehbarer Zeit verlassen zu müssen, fühlte sie sich geschmeichelt, weil ein reicher, mächtiger Graf sie als Braut für einen seiner Söhne in Betracht zog. Inzwischen war auch Michel erschienen und hatte Trudis Ausruf gehört. »Wärst du 3 oder 4 Jahre älter, mein Kind, so würde ich über eine Heirat mit einem Sohn des Grafen Ernst von Herrenroder nachdenken. So aber werde ich mich erst nach meiner Rückkehr mit diesem Antrag befassen.«
»Aber das wird Monate dauern«, rief Trudi enttäuscht.
»Was sind schon ein paar Monate, wenn ich dich erst in einigen Jahren vor den Traualtar treten lassen will?« erwiderte Michel mit einer abwehrenden Geste und griff zum Krug, um den ersten Schluck seines Morgenbiers zu trinken. Trudi schwankte zwischen Trotz und Nachgeben. Allerdings wusste sie, dass ihre Mutter, selbst wenn sie mit ihr einer Meinung war, keine Kritik am Vater dulden würde. Dafür legte Hiltrud die Hand auf den Arm ihres Patenkinds. »Dein Vater hat recht«,
flüsterte sie Trudi zu. Du bist zu jung, um bereits einem Mann gegeben zu werden. Also bezähme dich. Sollte aus dieser Heirat nichts werden, so werden deine Eltern gewiss einen anderen Ehemann für dich finden.
So sehe ich das auch, stimmte Michel der Ziegenbäuerin zu.
Sein Blick warnte Trudi davor, weiter auf diesem Thema zu beharren. Für ihn gab es genug anderes zu bedenken. Der Weg nach Wiener Neustadt oder nach Graz, der Stadt, bei der König Friedrich seine Truppen sammeln wollte, war weit und führte durch Landschaften, die Herren gehörten, die Friedrich nicht wohlgesinnt waren. Wie es hieß, sollte sich sogar sein jüngerer Bruder Albrecht mit dem Polenkönig verbunden haben, um die Krone Karl des Großen und den Titel Kaiser, den Friedrich anstrebte, an sich reißen zu können. Marie und Michel waren zu oft und zu lange getrennt gewesen, als dass ihr Abschied frei von Schmerz hätte sein können. Am Morgen hatten sie sich lange umarmt, und Marie hatte sogar geweint. Doch als sie vor ihre Leute traten, beherrschten sich beide. Michel war sogar ein wenig stolz, als er die Schar musterte, die er anführen sollte. Die Nachbarn Hertha von Steinsfeld, Ludolf von Fuchsheim sowie die frommen Damen des Klosters Hilgertshausen hatten ihm ihre Krieger übertragen. Mit diesen würde er nicht wie ein kleiner Reichsritter zum Aufgebot des Königs stoßen, sondern wie jemand, der über mehr Land gebot als die paar Dörfer, die zu Kiebitzstein gehörten. Vielleicht, so dachte er, würde Friedrich ihn sogar in den Freiherrenstand erheben, wenn er sich an seiner Seite bewährte. Ein Stallknecht brachte ihm eben sein Pferd und er schwang sich geschmeidig in den Sattel.
»Auf Wiedersehen«,
rief er Marie, Trudi und Hildegard zu, winkte noch einmal und ritt als erster zur Burg hinaus. Die Gewappneten des Kiebitzsteiner Aufgebots folgten ihm zu Pferd, während die aus Hilgertshausen, Fuchsheim und Steinsfeld den langen Weg nach Ungarn zu Fuß bewältigen mussten. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ein Stück auf der Donau fahren, vorausgesetzt, sie fanden ein Schiff, das sie mitnahm. Doch auch dann würde der Weg mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Marie bezweifelte daher, dass Michel wie versprochen zur Weinlese zurück sein würde. Wenn es sehr lange dauerte, lag bei seiner Rückkehr unter Umständen bereits der erste Schnee auf den Höhen. Marie verdrängte diesen Gedanken, weil er ihr den Abschied erschwerte, und folgte der Schar ein Stück. Mehrmals drehte Michel sich um und winkte, dann aber richtete er seinen Blick nach vorn. Ihr erstes Ziel würde Schwarzach sein und die erste Nachtrast bei Bibart erfolgen. Nach einer Weile blieb Marie stehen und bemerkte erst jetzt, dass sie trotz des warmen Frühlingstags so stark fror, als kündete sich nahendes Unheil an. Mehrmals versuchte sie, das Gefühl abzuschütteln, doch es blieb. In den folgenden Wochen war es ruhig auf Kiebitzstein. Marie überwachte die Knechte und Mägde und bemühte sich dabei, nicht in Annis Pflichten einzugreifen. Der jungen Frau entging buchstäblich nichts. Jeden Abend erstattete sie Marie Bericht und besprach mit ihr, welche Arbeiten am nächsten Tag anstanden. Die Felder mussten für die Sommersaat vorbereitet und die Weinberge vom ersten Unkraut befreit werden. Dazu galt es, Fässer zu reparieren und neu auszupichen. Vor allem aber musste die Burg jetzt im Frühjahr gründlich gereinigt und Kleidung, Leinenzeug und Decken gelüftet oder gewaschen werden. Ein Wanderhändler, der in dieser Zeit zur Burg kam, verdiente gut, weil er berichten konnte, er habe Michel und dessen Männer in Regensburg beim Einsteigen in mehrere Ulmer Schachteln gesehen. Marie war froh, dass ihr Mann nicht den gesamten Weg zum König auf Straßen zurücklegen musste, die oft ihren Namen nicht verdienten. So konnte er wenigstens bis Passau oder sogar bis Linz oder Wels auf den Ulmer Flussschiffen reisen. Gelegentlich erschienen Nachbarn zu Besuch. Sei es Bona von Fuchsheim, die zu Trudi wollte, oder Hertha von Steinsfeld. An Ansprache mangelte es Marie daher nicht. Auf den Gast, der an einem sonnigen Nachmittag auf Kiebitzstein erschien, hätte sie jedoch gerne verzichtet, denn es handelte sich um ein Mitglied des Domkapitels von Würzburg. Der Kleriker erschien mit einem halben Dutzend Begleiter und musterte die Burg in Maries Augen viel zu eingehend. Auch wenn Kiebitzstein zurzeit nicht gut mit dem Fürstbistum stand, gebot es die Höflichkeit, dem Besucher und seinen Männern Unterkunft zu bieten und sie zu verköstigen. Der Kleriker ließ sich zu Marie führen und sah hochmütig auf sie herab.
»Mein Name ist Guntram von Ebrach. Du wirst gewiss bereits von mir gehört haben.«
Auch wenn er geistlicher war, hätte er ihr als Gast mehr Höflichkeit geschuldet, fand Marie und schüttelte den Kopf.
»Ich bedauere, das habe ich nicht.«